D wie digital. Der Podcast vom DIFÜ.
Herzlich willkommen zu D wie digital, dem Podcast vom DIFÜ. Mein Name ist Maria Bessler, schön, dass ihr zuhört. Heute spreche ich mit Frau Dr. Heike Winter von der Bundesbank über das Thema Digitalisierung im Zahlungsverkehr. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Frau Winter, schön, dass Sie da sind. Wir fangen heute wieder mit drei Fragen an und meine erste Frage an Sie ist: Zeitschrift oder Buch?
Zeitschrift.
Warum?
Weil man dann, ehrlich gesagt, wenn man wenig Zeit hat, kann man da schneller reinkommen.
Das stimmt. Kaffee oder Tee?
Kommt drauf an. Also meist Tee, aber nachmittags unbedingt Kaffee.
Um wach zu bleiben.
Ja.
Okay. Und die dritte Frage, Mathe oder Physik?
Für mich eine schwere Frage, weil es ist lange her und ich habe eher Mathe.
Okay.
Ja.
Okay, gut. Das passt mir eigentlich auch ganz gut, Ihre Antwort, weil wir reden ja heute über Digitalisierung im Zahlungsverkehr. Und bei Bezahlen ist irgendwie auch so ein bisschen Mathe immer mit bei. Was heißt ein bisschen? Sehr viel. Und ich würde Sie gerne als erstes fragen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung im Zahlungsverkehr?
Ja, Digitalisierung ist ein weites Feld. Im Zahlungsverkehr kann man das eigentlich ganz gut erklären, was die Digitalisierung gebracht hat. Wenn Sie sich erinnern, ich weiß nicht, Sie sind sehr jung noch, aber sagen wir mal so Ende der 90er.
Danke.
Anfang der Nullerjahre, da war doch der Zahlungsverkehr größtenteils weniger digital. In dem Sinne, also Bargeld definitiv ist nicht digital. Mhm. Wenn Sie eine Überweisung auf Papier ausfüllen und den Schein zur Bank bringen, ist das in Teilen digital, weil es natürlich bei der Bank dann eben auch verarbeitet wird, elektronische Verarbeitung gemacht wird. Bei der Lastschrift ist es auch so, da gibt es dann eben ein Formular, wo Sie unterschreiben, dass Sie es dem und jenem erlauben, von Ihrem Konto für die und jene Leistung so und so viel Euro im Monat abzuziehen, ohne dass Sie dann protestieren werden. Da hat man früher auch häufig, wenn Sie eine Zeitschrift abonniert haben, ein Formular ausgefüllt beispielsweise. Das ist dann auch, sagen wir mal, an der Schnittstelle noch nicht digital, in der Endverarbeitung ja. Wenn Sie an die Kartenzahlung denken, dann ist die eigentlich so ab Mitte der 90er Jahre hat sich es eben auch durchgesetzt, mit Debitkarten zu bezahlen. Also ab dann ist eigentlich die EC-Karte so richtig ins Spiel gekommen. Da haben Sie eigentlich das Digitale von Anfang an. Also da merken Sie, das ist dann schon alles vollautomatisch. Während bei der Kreditkarte das eben über lange Jahre eben auch so lief, dass Sie hier auch schon wieder an der Schnittstelle Papier hatten. Da haben Sie häufig dann auch was unterschrieben. Das Ganze hat sich dann viel stärker digitalisiert, eben auch mit der Digitalisierung der Umgebung. Wir hatten, sagen wir mal, den Onlinehandel dann eben auch spürbar ab Anfang der Nullerjahre. Und für den Onlinehandel brauchten Sie eben was, wo Sie quasi in dieser digitalen Welt auch sofort zahlen konnten. Und das ist dann eben mit neuen Verfahren, also Sie können teilweise mit der Kreditkarte zahlen. Sie haben aber auch neue Verfahren, die entwickelt wurden, zum Beispiel PayPal oder auch in anderen Ländern Verfahren, die die Kreditwirtschaft selber eingeführt hat. Ein iDeal in den Niederlanden ist da immer ein erfolgreiches Beispiel, wo Sie dann in einer digitalen Situation komplett digital auch zahlen mussten. Und das ist eben sozusagen, würde ich sagen, so hat sich der Zahlungsverkehr doch sehr schnell digitalisiert. Jetzt kommen eben Verfahren hinzu, wo Sie dann eben auch mit dem Smartphone bezahlen können, Apple Pay, Google Pay, und dann ist es noch weiter fortgeschritten. Und die Situationen, in denen Sie digital zahlen müssen, wo das erwartet wird, nehmen auch deutlich zu. Also Fahrkarten, denke ich mal, wurden vor 20 Jahren häufig am Schalter gekauft, häufig bar bezahlt, manchmal schon mit Karte. Und heute hat jeder eine App, wo er dann eine Fahrkarte löst und dahinter eben eine Zahlungsmethode gelegt hat. Mhm. Manchmal auch eine Lastschrift einfach.
Ja, das heißt also, Digitalisierung im Zahlungsverkehr ist eigentlich so im Alltag angekommen, ne? Also in größten Teilen der Bevölkerung.
Ja, Sie haben natürlich, wenn Sie jetzt an den Interbankenzahlungsverkehr denken, da eben bei diesen Großbetragssystemen, da ist dann praktisch die Digitalisierung an der Schnittstelle natürlich schon auch eher aufgetreten. Mhm. Da war dann auch schon, weiß ich, ab den Nullerjahren alles digital.
Mhm. Aber das macht ja Sinn, dass es erst in den großen Bereichen ist und dann zu den Verbraucher, Verbraucherinnen kommt. Und das alles quasi dann in weniger als oder in so 20, 25 Jahren.
Mhm, ja.
Ja, sehr schnell dann doch irgendwie.
Ja, ich würde sogar sagen, jetzt haben wir eher eine stabilere Phase. Also der größte Schub ist eigentlich gekommen ab 2005 bis 2015, da hat sich das eigentlich so im Kern abgespielt. Da hat man eben dann auch Verfahren gehabt, die dann sich so ein bisschen im Graubereich etabliert hatten für das Bezahlen im Internet, die dann eben ab 2015 auch wieder reguliert waren, also wo dann praktisch auf die Schnittstelle, auf die Online-Banking-Schnittstelle der Banken zugegriffen wurde, ohne dass der Nutzer das so richtig bemerkt hat. Das ist, glaube ich, sozusagen die Hochzeit, wo dann der größte Sprung war von 2005 bis 2015.
Warum hat das 2005 angefangen?
2005 ist im Grunde genommen, also das Ganze hat einen ganz großen Schub bekommen mit eBay, also als eBay dann mit PayPal angetreten ist. Und das war meines Wissens nach 2005.
Also mit der Entwicklung des Internets auch die Entwicklung des Zahlungsverkehrs dann hinsichtlich der Digitalisierung.
Ja, ja, weil das ist für den Onlinehandel auch immer ein wichtiger Faktor.
Klar.
Wenn Sie da aussuchen und wenn das Bezahlen kompliziert ist oder das ist für den Onlinehandel ein echter Stolperstein und da wird eben geguckt, dass das möglichst, also die Engländer sagen seamless, reibungslos quasi in den Kaufvorgang einfließt. Und dazu mussten natürlich auch erstmal Methoden entwickelt werden.
Mhm. Okay. Und was ist die Rolle der Bundesbank dabei?
Die Bundesbank ist im Zahlungsverkehr in drei Rollen aktiv. Zum einen bietet sie selber zum Teil zusammen mit der Europäischen Zentralbank oder in dem Eurosystem Kontextzahlungssysteme an. Also das wären so Tage 2 oder TIPS. Beispielsweise, das sind Zahlungssysteme, die wir im Eurosystem anbieten. Wir haben auch noch ein nationales System, den SEPA-Clearer, den wir als Bundesbank betreiben. Wir sind Overseer, das ist eben eine Rolle, dass wir uns Zahlungssysteme eben auch angucken, ob da die Risiken, die das mit sich bringt, richtig adressiert sind. Das ist unsere zweite Rolle. Und unsere dritte Rolle ist eigentlich das, was wir Katalysatorrolle nennen. Das ist dann eher im politischen Bereich, wo man eben hingeht und sich anschaut, dass das ist auch unser gesetzlicher Auftrag letztendlich, dass wir den reibungslosen Zahlungsverkehr garantieren, gewährleisten sollen. Und das tun wir eben dann auch noch in unserer dritten Funktion als Katalysator, indem wir eben schauen, ob es effizient genug ist, was man da machen kann, um dann in dieser doch manchmal etwas komplizierten Branche dann auch Neuerungen voranzutreiben.
Was für Neuerungen zum Beispiel?
Also jetzt aus den letzten, sagen wir, 2, 3 Jahren, also Instant Payments, das sind Zahlungen, die in Echtzeit abgewickelt werden. Das hat es im Interbankenbereich schon sehr lange gegeben, aber jetzt ist die Technik eben auch so weit, dass man das im Massenzahlungsverkehr, also da, wo eben ganz viele Kleinbetragszahlungen, also aus Finanzmarktsicht Kleinbetragszahlungen für den Einzelnen, kann sich das durchaus anders anfühlen, durchgeschleust werden müssen. Und das ist jetzt eben auch technisch so weit, dass man in dem Bereich dann auch Echtzeitabwicklung anbieten kann. Für die Branche ist das immer eine Frage, wer fängt an? Und das ist nicht immer so, dass dieser technische Vorteil von es funktioniert eben nicht, wenn nur eine einzelne Bank das macht.
Klar.
Da muss eben praktisch die gesamte Branche sich auch entscheiden, dass sie dafür Regeln entwickelt und dass sie quasi die Infrastrukturen oder dass sie andere Infrastrukturen nutzt, die auch einer anbieten muss. Also das ist nicht so, wie es in Konsumgüterindustrien ist, dass da eben irgendwie, weiß ich nicht, ich schaue uns gerade an, wir haben beide Brillen, dass irgendjemand eine fetzige Brille entwickelt und dann werden die alle kaufen und dann ist das eben, setzt sich das durch, sondern das ist im Prinzip immer eine etwas kooperativere Veranstaltung, wo man sich gemeinsam auf Regeln einigen muss, wo dann auch Infrastrukturanbieter her müssen, die das anbieten und die tun das natürlich auch nur dann, wenn sie mit genügend Nachfrage rechnen können. Und vor dem Hintergrund ist dann unsere Katalysatorrolle gefragt, also dass wir dann sagen, okay, man könnte jetzt mit Instant Payments anfangen. Ab 2015 auch von der EZB und den nationalen Zentralbanken des Eurosystems auch bewusst angestoßen worden, weil wir festgestellt hatten, nachdem wir die SEPA-Standards implementiert hatten, also die europäischen Standards für Überweisung und Lastschrift, dass in allen anderen Ländern schon Instant Payments eigentlich am Markt waren. Wenn wir nach Dänemark, nach Schweden beispielsweise gucken, auch nach Großbritannien, und dass wir da sozusagen nicht die maximale Effizienz ausschöpfen, die das Ganze haben könnte. Und dann geht eben bewusst, dass eine Diskussion losgetreten wird, dass man sagt, die Branche müsste jetzt auch mal hingehen und solche Standards entwickeln und dass dann eben auch Clearinghäuser, die eben die Abwicklung übernehmen können, dann ein Angebot machen. Am Ende ist es dann so gelaufen, dass in dem Fall auch die EZB mit Tipps ein Angebot dafür gemacht hat. Also das ist so ein bisschen das, wie wir Zentralbanken im Zahlungsverkehr agieren, also in unserer Katalysatorfunktion.
Das klingt nach einem sehr großen Konglomerat und sehr vielen Interessen und als ob man sehr viel Geduld haben müsste.
Sie fassen es schon ganz gut zusammen. Also es ist in der Tat so, es ist natürlich ein Geschäft, Zahlungsdienste anzubieten, ja. Banken und auch andere Zahlungsdienstleister verdienen daran. Es gibt dann eben noch so eine Abwicklungsindustrie, die man jetzt als Normalverbraucher nicht mitbekommt. Sei es eben diese Clearing-Systeme, die dahinter stecken, die wir unter dem großen Begriff Zahlungssysteme bezeichnen. Und dann, wenn Sie sich jetzt im Einzelhandel umsehen, finden Sie ja auch immer den Terminal vor, an dem Sie die Zahlung machen. Da gibt es dann auch Acquirer, die diese Terminals bereitstellen. Also es ist schon mehr dahinter und auch da wird auch einiges an Einkommen und Erträgen generiert, was man eigentlich so oft nicht mitkriegt, weil man es als Verbraucher oder Verbraucherin gewohnt ist, ich zahle für die Zahlung nichts.
Ja, und ich habe ja eigentlich auch nur Kontakt zum Beispiel mit PayPal, mache mir keine Gedanken, was da eigentlich alles hintersteht. Ne? Sie haben vorhin über die Risiken schon mal gesprochen. Welche Risiken gibt es denn hinsichtlich der Digitalisierung im Zahlungsverkehr, auch vielleicht für mich jetzt als Verbraucherin oder als Verbraucher?
Ja gut, wenn es um Risiken geht, Sie merken das, wenn Zahlungen nicht abgewickelt werden, dann ist das ein Risiko, dass sozusagen technische Pannen auftreten. Das kommt immer wieder mal vor. Also das ist dann immer genau zu untersuchen, warum funktioniert es nicht. Aber das ist natürlich was Großes, also gerade im Massenzahlungsverkehr ein Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft bestimmte Karten auf einmal nicht funktionieren oder also wenn Zahlungen nicht abgewickelt werden können, dann heißt es ja immer, dass Geschäfte am Ende nicht zu Ende geführt werden. Und das ist für den gesamten Markt immer ein Problem. Im Finanzmarkt, wo es dann um größere Zahlungen geht, natürlich noch schwieriger und noch essentieller vielleicht für den Finanzsektor. Aber auch im Massenzahlungsverkehr ist das nicht schön, also wenn da irgendwas schief geht. Mhm. Und damit die Systeme so ausgelegt, dass sie solche Risiken adressieren, dass das möglichst nicht passieren kann, dafür werden von den Zentralbanken auch ja Regeln entwickelt, an die die Systeme sich halten sollen. Da gibt es dann verschiedenste Standards. Also wir machen das im europäischen Kontext. Da gibt es ein PISA-Rahmenwerk. Es gibt im G20-Kontext eben auch nochmal Rahmenwerke, die gelten dann eben für die großen Industrieländer oder die BRIC-Länder, G20, auch China, die dann entwickelt werden. Und das sind dann eben Regelwerke, an die sich die Systeme halten müssen und wir kontrollieren dann eben auch, ob sie das tun, indem wir diese Systemüberwachung machen. Oversight hatte ich vorher ja auch schon als eine unserer Funktionen erwähnt. Und das ist das, was dann eben so aussieht, dass dann eben wenn jetzt zum Beispiel hier in Deutschland die Girocard zum Beispiel ist ein Zahlungssystem, was überwacht wird, wo dann unsere Kollegen eben hingehen, denen Fragen stellen, da Antworten drauf haben wollen und sich im Zweifel das sogar mal direkt vor Ort angucken, wie es läuft. Aber in der Regel sind das eben Fragebögen, wo dann plausibel gemacht werden muss, dass diese Risiken adressiert sind und die Regeln eingehalten werden.
Okay, also gegen die Risiken wird mit Regeln nicht gekämpft, aber da wird gegengehalten. Mhm. Also das ist schon eine Sache, was die Bundesbank oder was auch andere Zentralbanken dagegen machen. Das sind so Risiken, aber mich interessieren vielmehr auch noch die Chancen und Möglichkeiten. Klar, wenn ich online bezahle, ist das viel schneller, als wenn ich jedes Mal zur Bank muss. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist das Beste am digitalen Zahlungsverkehr? Oder zum Beispiel auch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie sieht es in 5 Jahren aus?
Ich glaube, so ein bisschen über die Chancen und Möglichkeiten wurde klar, als ich darüber geredet habe, wenn wir es quasi mit ermöglichen, dass der Zahlungsverkehr besser wird. Das war bei Instant Payments, wo Sie jetzt nicht mehr einen Tag auf eine Zahlung warten müssen, der Fall. Das ist am Ende sogar in Gesetz dann gemündet, dass eben jetzt Banken und andere Zahlungsdienste sowas anbieten müssen und wird dann eben auch umgesetzt. Das heißt, der Verbraucher hat dann tatsächlich eine schnellere Abwicklung seiner Zahlungen davon. Wir sind jetzt dabei, darüber nachzudenken, wie kann es mit dem, also die Zentralbank bietet ja Zentralbankgeld an, das eben praktisch, wo die Verbindlichkeit bei der Zentralbank liegt. Das machen wir im Augenblick natürlich auch. Das gibt es für Sie als Bargeld. Wenn Sie eine Bank sind, haben Sie bei uns ein Konto. Mhm. Und wir sind im Moment in dem Projekt, ein solches Zentralbankgeld auch in digitaler Form anzubieten. Das ist dann der digitale Euro. Das ist ein großes Projekt, womit sich das Eurosystem im Moment beschäftigt, wo auch der Gesetzgeber, also das Ganze ist immer auch ein Zusammenspiel. Es sind ja, wenn wir sagen, wir wollen digitales Bargeld haben, dann ist das nicht nur ein Projekt für Zentralbanken, sondern dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Idee, wo man natürlich mit der Politik und dem Gesetzgeber dann auch Hand in Hand arbeiten muss. Und das passiert im Moment. Wir haben dafür so ein Konzept gemacht, wie so ein digitaler Euro aussehen kann. Mhm. Es wird zurzeit ein gesetzlicher Rahmen diskutiert. Und wir haben im Augenblick dann die Situation, dass wir auch schon anfangen, über die technische Infrastruktur, wie man das bauen kann, dann nachdenken und zum Teil sogar auch schon bestimmte Elemente ausgeschrieben haben. Und das ist dann natürlich etwas, was Sie dann in die Lage versetzt. Da brauchen Sie idealtypisch dann irgendwie, wenn Sie Kinder haben, denen nicht mehr sagen, hier macht er das alles mit PayPal, sondern dann sagen Sie, es gibt hier das Bargeld für jeden, der es gerne physisch hat und in jeder Situation zahlen können möchte. Und dann haben wir hier aber auch noch den digitalen Euro, der sogar dann in der Offline-Funktion kommen soll. So ist der Plan, dass Sie also sogar sagen können, ihr braucht vielleicht das Bargeld nur noch ganz, ganz selten, weil der digitale Euro dann quasi zum Standardzahlungsmittel wird, was dann jeder in jeder Situation auch benutzen kann. Das ist jedenfalls es ist doch noch immer fast ein bisschen utopisch, sich das vorzustellen. Oder das ist die Vision, an der wir im Augenblick arbeiten. Und was haben wir in 5 Jahren 2029? Dann hoffe ich, dass Sie vom digitalen Euro, dass wir da auch alle schon etwas merken. Also das ist eigentlich das, was ich da erwarten würde. Und wie gesagt, das, glaube ich, bringt das auch noch mal ganz gut auf den Punkt, was Digitalisierung im Zahlungsverkehr heißt, was Zentralbanken da machen und ja, wo dann eben auch ein Nutzen für alle Bürgerinnen und Bürger rauskommen kann.
Eine Frage kam mir noch, weil Sie meinten, den digitalen Euro kann man dann auch offline benutzen. Das heißt, ich müsste mir den dann so downloaden.
Genau, Sie würden dann Sie würden ihn bekommen. Also das Prinzip soll so ähnlich sein wie beim Bargeld, wie das Bargeld von der Zentralbank über die Banken herausgegeben wird. So würde das beim digitalen Euro sein. Sie würden dann eine Wallet vorfinden bei Ihrer Bank sozusagen als Standardfall oder idealtypisch würde Ihre Bank sagen, so, da ist jetzt der digitale Euro irgendwo in der App und dann können Sie sich was runterladen. Wenn Sie offline wollen, dann können Sie sich eben da in dieser Wallet dann eben auch ein paar Taler offline runterladen. Die Bank sieht dann eben, Frau Bessler hat 50 Euro runtergeladen und dass sie davon ausschließlich Kaugummi kauft, das kriegt die Bank dann nicht mit.
Oder du der Zahnarzt.
Was irgendwie noch ungesunderes Kaugummi ist mir eingefallen, ist eigentlich unproblematisch. Aber also wie gesagt, das ist dann auch vom Datenschutzniveau eigentlich auch sehr hoch, fast genauso hoch wie Bargeld.
Was ich ehrlich gesagt noch nicht richtig verstehe, ist, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich mit meiner Karte bezahle? Weil da habe ich die Karte. Aber um mit dem digitalen Euro dann zum Beispiel, bleiben wir mal beim Kaugummi, den kaufen zu wollen, brauche ich ja dann auch irgendein Gerät,
Smartphone, um zu bezahlen. Ja. Also wenn Sie Apple Pay oder Google Pay, dann haben Sie auch das Smartphone. Es ist natürlich auch so, dass wir das Ganze auf Karten implementieren können mit dem digitalen Euro, also wie eine Art Prepaid-Karte. Das kann man auch machen, das ist auch vorgesehen, aber mehr so als ein Backup für Leute, die jetzt kein Smartphone haben wollen oder ihr Smartphone nicht zum Bezahlen nutzen wollen. Also das so als Auffanglösung eigentlich.
Ah, okay.
Und das, was ein bisschen einen Unterschied macht, was Sie jetzt als Verbraucherin eher weniger spüren, ist jetzt die Frage, was für eine Art Geld ist das? Das ist quasi volkswirtschaftlich immer so ein bisschen was Unterschiedliches. Das eine wird von der Zentralbank rausgegeben, ist ausfallsicher wie Bargeld. Wenn es Krisen gibt, dann wollen ja alle Bargeld haben, weil die Zentralbank per se nicht bankrott gehen kann, anders als andere Banken. Das ist ein Unterschied, den es gibt, der für die meisten aber im Alltag völlig irrelevant ist, weil es gibt einen Einlagensicherungsfonds, mit dem das Geld, was die Banken herausgeben, über das Zentralbankgeld hinaus bis 100.000 Euro abgesichert ist. Deswegen ist das für die meisten relativ uninteressant für eine kleine Zahlung, die sie gerade machen, ob das Zentralbankgeld ist oder ob das Geschäftsbankengeld ist. Aber das ist auch noch ein Unterschied, auf den man dann, wenn man jetzt über Unterschiede spricht, auch noch hinweisen muss. Also dass die Karte bisher eben auf Giralgeld beruht, also das Geld, was die Banken schaffen, über das Zentralbankgeld hinaus.
Okay, und eine abschließende Frage noch. Also wir haben jetzt die ganzen Münzen und Scheine für die Bezahlungen und die haben auch alle sehr schöne Farben und Gesichter und Brücken und was weiß ich nicht. Wie sieht es denn beim digitalen Euro aus? Ist da irgendwas geplant, dass die irgendein schönes, ansprechendes Design haben?
Ja, wir wollen auf jeden Fall, dass er wiedererkannt wird und das wird wahrscheinlich bei einem Logo enden. Gesichter haben die Banknoten, glaube ich, immer noch nicht. Ne? Die Münzen haben Gesichter. Das ist
ja, oder so.
Ja, aber es ist richtig, es soll natürlich einen Wiedererkennungswert haben. Da ist natürlich bei so einem digitalen Instrument eine solche Vielfalt an Gestaltung weniger möglich, sondern da müssen sie ein schönes Logo eigentlich haben, was sie dann erkennen können, das dann an Kassen prangt oder im Internet, wenn ihnen die Liste der Bezahlmöglichkeiten aufgezeigt wird, dann sollte das eben eins sein, wo sie sagen, sieht gut aus und ich merke es, das ist es.
Aber es ist ja dann doch das Ende der Münzsammler, müssen Sie jetzt zugeben.
Irgendwann, also im Augenblick ist es mit dem digitalen Euro so, dass wir sagen, oder wir sagen es nicht nur, es ist einfach so geplant als Ergänzung zu Münzen und Banknoten. Ja. Die Münzen und Banknoten werden dann nicht abgeschafft, sondern die existieren weiter. Was in 1000 Jahren ist, das weiß ich nicht.
Das möchte ich heute auch nicht wissen. Vielen Dank schon mal. Somit, ich habe eigentlich auch meine Fragen alle beantwortet bekommen und ich habe jetzt nur noch eine abschließende Frage an Sie und zwar die nach der Homepage oder App des Monats für Sie persönlich.
Also ich würde da auf unsere Bundesbank-Website verweisen und da den Teil, der sich mit dem digitalen Euro beschäftigt. Ich glaube, das haben wir ganz gut aufbereitet und da würde ich Ihnen unseren Zuhörern empfehlen, unseren Zuhörerinnen mal reinzuschauen. Da können Sie sich vielleicht ein bisschen mehr an Informationen anschauen und vielleicht sogar auch einiges unterhaltsam finden.
Ja, noch mehr Hintergrundwissen. Vielen Dank, Frau Winter.
Danke, Frau Bessler.
Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den DeFi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne und bis zum nächsten Mal.